请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Heutz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 8. April 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute im Interview mit Felix Meyer, ein leidenschaftlicher Teetrinker, der die unterschiedlichen Methoden der Teezubereitung in Taiwan erklärt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang im Gespräch mit Patrick Chemnitz, dem Generaldirektor von Trumpf Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. KMT-Chefin Zheng in China. Ablehnung der Taiwan-Unabhängigkeit bleibe Grundlage. Präsident Lai. Nur eine stärkere Eigenverteidigung sichere Frieden, nicht eine Reise nach China. Taiwan und USA unterstützen Neubau des Parlamentsgebäudes auf den Marshallinseln. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Vorsitzende der Kuomintang, Zin Liwen, ist mit einer Delegation zu einer sogenannten Friedensreise in China. Am gestrigen Abend nahm sie in Nanjing an einem Abendessen mit Song Tao, dem Leiter des Büros für Taiwan-Angelegenheiten in China, teil. Zin sagte, der Konsens von 1992 und die Ablehnung der Taiwan-Unabhängigkeit blieben die gemeinsame politische Grundlage für Gespräche. Song erklärte, man wolle mit der KMT an diesem Fundament festhalten und die Beziehungen friedlich weiterentwickeln. Zin plant in Nanjing einen Besuch am Sun Yat-sen-Mausoleum und reist anschließend nach Shanghai weiter. Song verwies auch auf das 160. Geburtsjahr von Sun Yat-sen und sprach von einem neuen Startpunkt für den Parteiaustausch. Er skizzierte drei Erwartungen an die KMT. Für Frieden zwischen beiden Seiten, für das Wohl der Menschen und für die nationale Erneuerung einzutreten. Beide Seiten stellten weitere Austausch- und Kooperationsprojekte in Aussicht. Auf die Frage, ob und wann ein Treffen zwischen Zheng und Xi Jinping stattfinden wird, reagierte die Sprecherin des Büros Zhu Fengliang heute während einer Pressekonferenz lediglich mit der Aussage, dass die Reiseplanung der Delegation während ihres Aufenthalts in Shanghai und Peking entsprechend angepasst werde. Während die KMT-Vorsitzende der größten Oppositionspartei Zheng Liwen mit einer Delegation zu einer sogenannten Friedensreise in China ist, hat Präsident Lai Ching-te als DPP-Parteichef heute in der DPP-Parteiführung betont, nur eine stärkere Eigenverteidigung sichere Frieden. Er rief das Parlament auf, den Sonderetat für die Landesverteidigung ohne Kürzungen zügig zu verabschieden, um der Welt Taiwans Entschlossenheit zum Schutz von Demokratie und Freiheit zu zeigen. Er bekräftigte, dass Frieden unbezahlbar sei und Krieg keine Gewinner kenne. Taiwans Stärkung der nationalen Verteidigung sei keine Provokation, sondern diene dem Schutz des gewohnten demokratischen und freien Lebens. Lai verwies außerdem auf den 47. Jahrestag des Taiwan Relations Act und jüngste Delegationsbesuche aus dem US-Kongress als Zeichen langfristiger Unterstützung. Geplant ist ein Sonderverteidigungsbudget von 1,25 Billionen Taiwan-Dollar, rund 34 Millionen Euro, zur Stärkung der Abwehr über eine Laufzeit von 8 Jahren. Lai unterstrich, Aufrüstung sei kein Affront, sondern der Schutz des freien Alltags. Der Kabinettsentwurf soll rasch durchs Parlament. Fraktionschef Tsai Chi-chang ließ verlauten, die KMT verzögere Gespräche zum Militärbeschaffungsgesetz, um Zhengs China-Reise politisch zu flankieren. Die DPP werde die Verhandlungen jedoch wie geplant abhalten, unabhängig davon, ob die KMT und die TPP Vertreter daran teilnehmen. Außenminister Ling Jialong ist als Sondergesandter des Präsidenten mit einer Wirtschaftsdelegation auf den Marshallinseln eingetroffen. Über soziale Medien berichtete er heute über die Reisefortschritte. Ling besuchte die Baustelle des neuen Parlamentsgebäudes, das nach einem Brand im August vergangenen Jahres neu errichtet wird. Er sagte, Taiwan arbeite dabei mit den USA zusammen und beteilige sich an der Finanzierung mit dem Ziel, den Bau planmäßig abzuschließen. Der Leiter der Asien-Pazifik-Abteilung, Ling Zhaohong, erklärte, die USA stellten 13 Millionen US-Dollar als Hauptfinanzierer bereit. Taiwan und andere Partner leisteten flankierende Hilfe. Eine Erklärung des US-amerikanischen Außenministeriums vom September 2025 führt zudem die Bereitstellung von Hilfsgeldern in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar auf, die die USA gemeinsam mit Taiwan und den Marshallinseln für die Erneuerung der Flotte der Air Marshall Islands vorsehen, um Katastrophenhilfe und die Anbindung entlegener Atolle zu verbessern. Präsidentin Hilda Heine betonte den Wert der engen Beziehungen zwischen Taiwan und den Marshallinseln und den Wunsch nach vertiefter Zusammenarbeit. Lin dankte der Regierung der Marshallinseln für ihre kontinuierlichen Bemühungen und äußerte die Hoffnung, mit dem Besuch Handel und Investitionen auszubauen und die Partnerschaft weiter zu festigen. Der Parlamentarische Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und nationale Verteidigung hat heute das Nationale Sicherheitsbüro zur Lage der Sicherheit angehört. Laut dem Sicherheitsbüro wurde das Regierungsnetzwerk im ersten Quartal mehr als 170 Millionen Mal angegriffen. Das Sicherheitsbüro meldete zudem 13.000 auffällige Konten und über 860.000 strittige Meldungen. Demnach verbreitete China über Staatsmedien, Trollnetzwerke, Fake-Accounts und Content-Farmen vermehrt kontroverse Inhalte und Versuche, die politische Spannung in Taiwan zu erhöhen. In einem Bericht nennt das Sicherheitsbüro unter anderem auch verstärkte Propaganda zur Einführung eines sogenannten Gedenktags der Rückkehr Taiwans. Bei den militärischen Aktivitäten zählte das Büro im ersten Quartal 2026 über 420 Luftraumverletzungen durch chinesische Flugkörper. Chinesische Küstenwachschiffe seien regelmäßig in Sperrzonen um Außeninseln eingedrungen und hätten dabei teils das automatische Schiffsidentifikationssystem, kurz AIS, abgeschaltet, um Taiwans Reaktionsfähigkeit zu testen. Bezüglich Infiltration und Spionage wies das Nationale Sicherheitsbüro darauf hin, dass die Kommunistische Partei Chinas aktive und pensionierte Militärangehörige mit Angeboten für Investitionen, Geschäftsmöglichkeiten oder Geldprämien geködert habe, um sensible Informationen zur Verteidigung und Regierung Taiwans auszuspionieren. Bislang wurden 58 Personen wegen Spionage angeklagt, darunter 32 aktive und pensionierte Militärangehörige. Das Sicherheitsbüro geht davon aus, dass der Hintergrund der vermehrten Angriffe die Lokalwahlen in Taiwan Ende des Jahres sein könnte. Es sei nicht auszuschließen, dass Peking die Eingriffe als Vorbereitung auf eine Wahlbeeinflussung nutzt. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 1531,56 Punkte gestiegen. Das sind 4,61%. Damit lag der Abschlusskurs bei rekordverdächtigen 34.761,38. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 856,26 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 23,06 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 8. April 2026. Heute zeigt sich die Sonne in Taiwan, wenn überhaupt, dann nur im äußersten Süden wie in Tainan oder Kaohsiung. Der Rest des Landes ist eingehüllt in dicken Wolken. Im mittleren Teil besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 30%. Es ist mild warm bei bis zu 27 Grad im Norden und 30 Grad im Süden. In der Nacht bleibt es regenfrei und die Wolken ziehen weiter. Morgen ist für das ganze Land volle Sonne vorausgesagt, die Temperaturen steigen. Bitte achten Sie auf ausreichenden Sonnenschutz. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 8. April 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. Als ich vor ein paar Monaten nach Deutschland gereist bin, stellte sich für mich natürlich die Frage nach Mitbringseln für meine Freunde und Verwandten. Am Ende fiel die Wahl dann auf Tee, mit der Idee, unterschiedliche Teesorten mitzubringen und dann Teeverkostungen für meine Freunde zu veranstalten. Das Ganze kam recht gut an und einige meiner Freunde legten tatsächlich ein großes Interesse an taiwanischem Tee an den Tag. Gleichzeitig wurde mir dabei aber auch schmerzhaft bewusst, wie wenig ich eigentlich über taiwanischen Tee weiß und auch erzählen konnte. Falls es euch ähnlich geht, dann solltet ihr dranbleiben, denn mein heutiger Gast Felix Meyer ist nicht nur leidenschaftlicher Teetrinker, sondern kennt sich auch ziemlich gut aus mit den unterschiedlichen taiwanischen Teesorten und Zubereitungsarten. Du trinkst hobbymäßig Tee. Wie bist du denn zu diesem Hobby gekommen?
Ja, also ich trinke eigentlich schon recht lange Tee, auch schon bevor ich nach Taiwan gekommen bin. Und in Deutschland, wenn man Tee trinkt, hat man ja so die drei Auswahlmöglichkeiten, würde ich sagen. Also entweder Kräutertee, dann so Frühstückstee, ne, so aus dem Beutel. Oder halt, wenn man sich ein bisschen ernsthafter beschäftigt, was in Deutschland schon verbreitet ist, ist dieser japanische Tee. Also jetzt ist gerade so im Hype natürlich dieser Matcha, aber womit ich damals angefangen habe, war Sencha. Das ist japanischer Grüntee, der auf eine spezielle Art und Weise weiterverarbeitet wird. Der wird nämlich gedämpft, genau. Und damit hat das gestartet. Und als ich dann 2021 das erste Mal nach Taiwan gekommen bin, habe ich dann so ein bisschen die taiwanische Teekultur angefangen zu entdecken. Und jetzt seit 2 Jahren, würde ich sagen, beschäftige ich mich wirklich ernsthafter damit. Also lese viel dazu, treffe mich mit Leuten dazu, genau.
Was begeistert dich denn an taiwanischem Tee speziell, wenn du jetzt sagst, du hast davor auch schon mit anderen Tees dich beschäftigt?
Also ich würde sagen, die Komplexität und die Vielfalt und auch die verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten sind immer wieder faszinierend. Also bei japanischem Tee gibt es halt mehr oder weniger, also gerade bei Sencha gibt es halt mehr oder weniger eine Zubereitungsart, die so akzeptiert ist. Das ist die Zubereitungsart in einer Kyusu, das ist eine Tonkanne mit einem Seitengriff. Das ist natürlich auch toll und schmeckt auch wunderbar. Aber als ich dann in Taiwan war, habe ich entdeckt, dass es halt hier wirklich nicht nur eine Vielzahl an Tees gibt, an Teesorten, an Teekultivaten, sondern eben auch an Zubereitungsmöglichkeiten. Genau. Und damit verbunden, was natürlich auch faszinierend ist, ist, wie sehr die Teekultur hier doch noch, gerade bei den älteren Generationen, in den Alltag eingebunden ist.
Welche Zubereitungssorten kann man denn grob unterscheiden?
Also traditionell sind 2 Zubereitungsarten mit einer Variante und dann gibt es jetzt noch eine, die in den letzten Jahren etwas beliebter geworden ist. Ganz traditionell, das ist die Art, wie man im Bereich Minan, also in Südchina, Tee zubereitet, das ist sogenannter Gongfu-Cha. Gongfu, das wird einigen bekannt sein, das sind die gleichen Schriftzeichen wie bei dieser Kampfkunst. Und das bedeutet aber letztlich nichts anderes als, ja, dass man eben geübt darin ist, Tee zuzubereiten. Und dieser südchinesische Stil der Teezeremonie zeichnet sich eben durch verschiedene Dinge aus. Er zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man recht kleine Gefäße nutzt, um Tee zu brauen. Also in der Regel, Tee kann unter 100 Milliliter oder auch Gaiwans, das sind diese Porzellanbecher mit Deckel, ebenfalls unter 100 Milliliter. Und auf diese kleine Menge Wasser, die das fasst, nimmt man aber relativ viel Tee. Also ist natürlich eine Geschmackssache. Meistens ist das Verhältnis so zwischen 1 zu 12 bis 1 zu 20. Also wenn wir jetzt eine Teekanne mit 60 Milliliter haben, würde ich jetzt 5 Gramm Tee nehmen. Man kann sie auch stärker brauen. Also ich kenne auch Leute, die 1 zu 10 brauen und also aufgießen. Und genau, und die Besonderheit ist, dass man mehrfach aufgießt. Also es ist nicht nur, ich packe Tee in die Kanne, packe Wasser drauf und lasse es jetzt 6 Minuten ziehen, sondern es sind relativ kurze Ziehzeiten. Ich würde sagen zwischen 30 und 50 Sekunden. Und dann hat man quasi den ersten Aufguss. Und gerade die Besonderheit bei Oolong ist natürlich, das geht mit japanischem Tee zum Beispiel auch nicht, dass man 5, 6, 7, 8, je nach Qualität des Tees, sehr, sehr viele Aufgüsse machen kann. Während bei Grüntee, das ist einfach der Verarbeitung geschuldet, nach dem 3., 4. Aufguss meistens Schluss ist. Genau.
Und das war jetzt eine Teezubereitung.
Genau, das war jetzt diese traditionelle, in Südchina verbreitete, die hier vor allem ältere Herrschaften praktizieren. Das war so die eine Variante, die hier sehr beliebt ist. Da kommt es dann natürlich drauf an, welche Tassen nutzt man. Das beeinflusst auch den Geschmack des Tees ganz stark. Also welche Tassen nutzt man, welches Porzellan. Dann natürlich, das ist so ein ganz großes Thema, aus welchem Material ist die Kanne? Wie alt ist die Kanne? Woher kommt der Ton? Und da gibt es dann natürlich auch viele Fälschungen und man muss genau hingucken, ist das guter Ton, ist das schlechter Ton, ist das alter Ton oder doch neuer Ton? Genau, da gibt es viele Fallstricke. Aber das macht es, glaube ich, auch so spannend und interessant, sich da reinzulesen, herauszufinden, was ist echt, was nicht. Und gerade wenn man dann Vergleichen trinkt, merkt man schon, dass die Teekanne und das Material eben großen Einfluss hat auf den Tee. Genau. Die andere Variante, die hier in Taiwan praktiziert wird, das ist das, was man, also international nennt man das Grandpa Method, Grandpa Style Brewing. Was das ist, ist quasi, das ist so die entspannte Variante, die auch nicht nur in Südchina, sondern ich würde sagen im gesamten chinesischen Raum durchaus praktiziert wird, also auch in Nordchina, und die in Taiwan vor allem bei sogenannten Teewettbewerben zum Tragen kommt. Da ist es so, dass man nur mit Porzellan braut. Man hat einen Porzellanbecher und eine Porzellanschale. Und man nimmt dann, glaube also 100, in den Becher passen ungefähr 150 Milliliter. Und man nimmt dann eine relativ geringe Menge an Tee, also so auf die Menge so ungefähr, ich würde sagen, 5 Gramm Tee. Also 5 Gramm Tee auf 150 Milliliter. Und die Besonderheit da ist dann aber, dass man sehr, sehr lange ziehen lässt. Also 5 Minuten ist so der Standard bei Wettbewerben. Und dann gießt man in diese Schale und dann verkosten Leute mit einem Löffel und gucken, welche Charakteristiken der Tee hat.
Ja, ich glaube, einmal habe ich das tatsächlich gesehen, dass mir jemand Tee angeboten hat und anstatt, dass man den Tee quasi nach dieser irgendwie einer Minute Ziehzeit abgießt und dann diesen abgegossenen Tee weiter in die Becher gießt. Ja. Das war die erste Methode, die du erklärt hast.
Richtig.
Dass man bei dieser anderen Methode quasi den Tee länger ziehen lässt und dann direkt aus dem Gefäß
trinkt, genau. Das ist die eine Variante davon ist halt standardisiert unter Wettbewerbsbedingungen. Da will man Tees vergleichen. Man will gucken, welcher Teebauer hat in diesem Jahr den besten Tee angebaut. Da gibt es dann auch Auszeichnungen und Wettbewerbe. Und das Gleiche in entspannt gibt es natürlich auch. Also viele Leute zu Hause in einem entspannten Setting wollen halt nicht immer hantieren und dann mit ihren Teekannen und kleinen Teetassen rumhantieren, sondern die nehmen einfach einen Becher. Das kann auch Glas sein, das kann auch Ton sein, das kann Porzellan sein. So nach Gefühl einfach ein bisschen Tee rein, Wasser drauf ziehen lassen und gut ist. Was auch eine entspannte Variante ist, die auch gut sein kann.
Ja, das ist tatsächlich das, was ich auch so im Gespräch mit Freunden dann höre. Man bekommt in vielen taiwanischen Teehäusern, bekommt man auch mal so eine Anleitung, wenn man Tourist ist, wo dann draufsteht, so und so viele Sekunden lang soll man ziehen lassen.
Ja.
Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Regeln sind auch ein bisschen darum gebrochen zu werden.
Ja, schon.
Und im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass schon einfach auch die persönliche Präferenz dann im Vordergrund steht, dass jeder auch so ein bisschen das so brauen kann, wie er das gerne mag.
Die Sache ist die, dass es gut ist, einen Standard zu haben, also sprich ein standardmäßiges Wasser-Tee-Verhältnis und eine standardmäßige Ziehzeit und ein standardmäßiges Gefäß, damit man eben vergleichen kann. Und natürlich, der Standard ist dafür da, dass man ihn dann anpassen kann. Also ich will eine Vergleichbarkeit haben zwischen verschiedenen Tees und ich bereite den dann 4-5 Mal zu und dann kann ich natürlich danach variieren. Ah, ich glaube, der ist mir jetzt ein bisschen zu stark. Ich nehme ein bisschen weniger Tee. Oder hier könnte ich noch ein bisschen länger ziehen lassen. Aber was wichtig ist, ist, dass man eben so einen Standard hat, den man einfach verwenden kann, damit man so eine Referenz im Kopf hat einfach. Weil da kann man auch viel tricksen, wenn man zum Beispiel zu leicht den Tee aufbrüht. Da lassen sich sehr, sehr viele Fehler am Tee verstecken, sage ich mal.
Mhm. Genau. Du hattest noch erwähnt, es gibt noch eine dritte Methode, die im Kommen ist. Ganz experimentell, oder?
Ja, nicht experimentell. Die hat sich hier schon viel durchgesetzt und ich würde auch sagen, die ist so ein bisschen auch in der Alltagskultur schon am ehesten angekommen. Und das ist das, was man Longpaucha, also sprich Cold Brew, würde man auf Deutsch sagen. Das ist in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt geworden.
Ich bin ein großer Fan.
Ich auch. Also es ist auch einfach sehr praktikabel. Viele Teeläden bieten das auch jetzt an, viele Teehäuser zu mitnehmen. Einfach eine Flasche Cold Brew, die über Nacht halt durchgezogen ist.
Genau, also ich mache das vor allem im Sommer wenn es wirklich heiß ist, dass ich abends vorm ins Bett gehen, dann halt Ja, also ich frage da mittlerweile auch immer schon nach, wenn ich Tee kaufe, ist der geeignet zum Kaltbrauen
quasi? Ja, jeder Tee ist da geeignet.
Ja, ja, mir wird gesagt, manche seien besser geeignet als andere.
Ja, das mag stimmen.
Und genau, dann packe ich mir das in meine Flasche, stelle es in den Kühlschrank über Nacht und dann morgens früh habe ich direkt ein sehr erfrischendes Teegetränk.
Genau, und da ist das Verhältnis natürlich noch höher. Also da sagt man auf einen Liter 10 bis 12 Gramm Tee, also sprich 1 zu 100.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. In der nächsten Woche spreche ich dann weiter mit Felix Meyer über die unterschiedlichen Teesorten und wie diese hergestellt werden.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Was macht das Unternehmen Trumpf bzw. Trumpf Taiwan? Wer sich etwas mit der Halbleiterindustrie auskennt, weiß wahrscheinlich, wie wichtig Trumpf für das niederländische Unternehmen ASML ist. Doch auch darüber hinaus ist das Hochtechnologieunternehmen Trumpf einer der führenden Anbieter von Werkzeugmaschinen, Lasertechnik und industrielle Fertiglösungen. Noch viel mehr kann mein heutiger Gesprächspartner darüber erzählen, insbesondere auch über die Aktivitäten von Trumpf Taiwan, nämlich Patrick Chemnitz, seit Sommer 2023 Managing Director von Trumpf Taiwan. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, an dem Trumpf Taiwan KI- und Innovationstag teilzunehmen und Patrick Chemnitz nahm sich zu dieser Gelegenheit die Zeit zu einem ausführlichen Gespräch.
Ja, erstmal Patrick Chemnitz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben für dieses Interview. Ja, Sie sind seit Sommer 2023 der Managing Director von Trumpf Taiwan. Können Sie sich erstmal kurz vorstellen und auf Ihren beruflichen Werdegang bis hin zu Trumpf Taiwan eingehen?
Gerne, das mache ich gerne, Ilon. Schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, miteinander uns auszutauschen. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin seit Mitte 2023 jetzt in Taiwan, aber ich greife noch mal ein bisschen weiter zurück. Ich bin 1983 geboren in der Nähe von Hannover im Norden von Deutschland. Bin dort dann auch aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe mein Studium begonnen an der Technischen Universität Braunschweig. Habe Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Maschinenbau studiert und das war dann auch schon prägend dann für meine zukünftige berufliche Entwicklung. Ich habe dann noch einen Wechsel gemacht, bin an die Technische Universität Berlin gegangen, mal etwas aus der Heimat raus, wie das dann natürlich in dem entsprechenden Alter ist, wo man mal von zu Hause weg möchte. Und bin dann auch für meinen Berufseinstieg in Berlin geblieben, war dann in Summe für 10 Jahre lang in Berlin und habe angefangen in der Unternehmensberatung, Strategie- und Managementberatung. Das ist ein klassischer Einstieg als Wirtschaftsingenieur, wo man verschiedene Bereiche kennengelernt hat, verschiedene Ausbildungsschwerpunkte hatte im Studium. Und nachdem ich dann meine Entwicklung, meine Karriere in der Unternehmensberatung gemacht habe, dort 8 Jahre gearbeitet habe, bin ich zu Trumpf gekommen. Ja. Trumpf als Maschinenbauer bekannt, auch für die Lasertechnologie. Das war für mich ein interessanter Wechsel in die Industrie aus der Beratung heraus. Und damit ging es dann für mich in die Nähe von Stuttgart nach Ditzingen, wo Trumpf das Headquarter, unseren Stammsitz hat. Dort war ich in der Unternehmensentwicklung, also etwas Ähnliches zu der Strategieberatung, Unternehmensberatung, nur halt intern und war für strategische Themen zuständig. Und nach 3 Jahren, nachdem ich dort im Headquarter gearbeitet habe, gab es die Überlegung, eine strategische Entwicklung in Vietnam vorzunehmen. Wir wollten in Vietnam eine eigene Tochtergesellschaft aufbauen und dort wurde ich gefragt, ob ich nach Vietnam gehen würde, weil ich schon zuvor auch in Projekten mit Asien viel in Berührung gekommen bin, habe auch in China gearbeitet, projektbasiert. Und da ich schon viel durch Südostasien gereist bin, auch durch Vietnam, war das erstmal sehr positiv und ja, habe überlegt, machst du diesen Schritt? Und das war natürlich eine aufregende Überlegung. Ich habe mich dazu entschlossen, ja, so eine Möglichkeit ist toll, da was Neues aufzubauen. Und dann bin ich 2018 nach Vietnam gegangen, habe dort für Trumpf unsere Tochtergesellschaft aufgebaut, die Strukturen, die Mitarbeiter eingestellt, das Team entwickelt. Und nach 5 Jahren war sozusagen mein Job dort erledigt, die Prozesse etabliert, unseren globalen Standard, gab es die Überlegung, wo geht es jetzt weiter? Und da ich gerne in Asien dann gemerkt habe, das Leben und das Arbeiten in Asien gefällt mir, auch für längere Zeit, gab es die Möglichkeit, hier in Taiwan dann den Managementwechsel zu begleiten. Und so habe ich die Rolle als Geschäftsführer dann hier in Taiwan übernommen. Ja, und so sitzen wir beide dann jetzt zusammen.
Ja. Was hat dich denn persönlich motiviert, die Leitung von Trumpf Taiwan zu übernehmen? Und auch, war dich schon vorher eben einiges über Taiwan und die Marktsituation hier bekannt?
Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Zum einen geht es natürlich schon auch immer darum, ist es eine berufliche Weiterentwicklung, ja. Hm. Und wollte schon mich da ja weiter bewegen und auch weiterentwickeln. Und Taiwan ist hier für Trumpf ein sehr wichtiger Markt, natürlich getrieben durch die Halbleiterindustrie. Wir haben die verschiedenen Geschäftsbereiche von Trumpf. Zuvor in Vietnam war ich für die Werkzeugmaschinen und die Lasertechnologie hauptsächlich zuständig von der Marktsituation her. Und hier in Taiwan haben wir nochmal deutlich andere und weitere Geschäftsbereiche. Ja, das ist die Elektronik und der Bereich, wie wir es nennen, EUV, extrem ultraviolett. Das heißt, die Lithografiesysteme, die in der Halbleiterindustrie in Einsatz sind für die Herstellung der Chips, ja, wofür Taiwan ja so bekannt ist. Ja. Das heißt, da kamen nochmal 2 ganz neue Bereiche für mich dazu. Das Team in Taiwan ist deutlich größer. Von daher auch nochmal eine neue Führungsherausforderung für mich. Und das macht mir Spaß. Und daher bin ich jetzt auch noch hier.
Ja. Ja, du hast schon Führung angesprochen. Auf die Tätigkeiten von Trumpf hier in Taiwan kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber erstmal, ja, Führung. So, welche Werte und Führungsprinzipien sind dir in deiner Rolle als Direktor besonders wichtig? Insbesondere, ja, wenn du die verschiedenen Kulturen in Betracht ziehst. Also, hast lange Zeit in Deutschland gearbeitet und jetzt eben Vietnam und Taiwan. Das sind ja ganz unterschiedliche Kulturen, Arbeitskulturen und so.
Ja, absolut. Und man muss sich da natürlich auch in einer gewisser Weise hinterfragen und reflektieren, in welchem Umfeld man letztendlich dann diese Führungsaufgabe wahrnimmt und welche kulturelle Umgebung. Und das spielt natürlich eine Rolle, die man entsprechend auch gestalten muss. Für mich grundsätzlich ist einfach ganz wichtig eine offene Kommunikation. Das funktioniert, ich denke mal, in allen kulturellen Umgebungen sehr gut. Ich versuche, meine Entscheidungen und Richtungen immer ganz klar zu erklären, ja, und sich dafür auch etwas mehr Zeit vielleicht zu nehmen, um vielleicht auch kulturelle Unterschiede dann zu überbrücken. Weil wenn man die Dinge verständlich macht und erklärt, denke ich oder bin ich überzeugt, dass man dann auch die Mitarbeiter mitnehmen kann auf den Entwicklungen, auf Veränderungen, die anstehen. Und von daher ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit einfach eine Basis, die ich habe. Daneben habe ich sozusagen eine offene Türpolitik. Ich sage Mitarbeitern, sie können jederzeit gerne zu mir kommen. Natürlich hat man Termine, Besprechungen, aber einfach das Prinzip, kommt zu mir, wenn es etwas gibt, um sich auszutauschen. Wir brauchen natürlich in Unternehmen Hierarchien, aber man kann natürlich auch Hierarchien unterschiedlich leben und geringere Hierarchien helfen natürlich für einen Teamgedanken, ja, dass man als Team spielt, als Team agiert im Unternehmen. Und das ist meine Überzeugung, zusammen können wir einfach mehr erreichen. Heute hattest du die Chance, auch an einem Kundenevent teilzunehmen, wo du gesehen hast, wo das Team einfach zusammenarbeitet, die Begeisterung, die wir haben für das Unternehmen, transportiert zu den Kunden. Und das drückt sich auch in meinem, sage ich mal, Führungsprinzipien.
Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Patrick Chemnitz, seit Sommer 2023 Managing Director von Trumpf Taiwan. Im zweiten Teil des Gespräches in der kommenden Woche spricht Patrick Chemnitz unter anderem darüber, wie interessant und bereichernd es ist, mit einem so internationalen Team wie bei Trumpf Taiwan zusammenzuarbeiten. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Let's go. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 8. April 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann oben rechts auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Changning Postel Heutz.